Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Das Buch, das ich Ihnen heute in unserem Podcast vorstelle, entführt uns in die deutsche Geschichte. Es spielt Anfang der 30er Jahre in Dresden und es geht um eine Unternehmerfamilie, die nicht nur mit den wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen der Zeit zu tun hatte. Es ist der erste Band einer Trilogie, in der wir das Schicksal dieser Unternehmerfamilie über 3 Jahrzehnte hinweg begleiten. Band 1, der jetzt erschienen ist, trägt den Titel »Uns führt der Mut, Schicksalsjahre einer Dresdner Unternehmerfamilie«. Geschrieben hat das Buch Silvia Baron. Hallo Silvia.
Hallo Stefan, schön hier zu sein.
Silvia, eine Trilogie über eine Unternehmerfamilie. Ich habe zwar keine Germanistik studiert, aber da fällt einem dann direkt ein, zum Beispiel Buddenbrooks, Thomas Mann. Also da gibt es ja so große Biografien, große Geschichten. Warum hast du dir ausgerechnet eine Unternehmerfamilie für dein Buch ausgesucht? Was hat dich daran gereizt von vornherein?
Ich finde es ja schön, dass du an die Buddenbrooks von Thomas Mann denkst. Ich habe jetzt eher sowas an wie die Schokoladenvilla oder die Douglas-Schwestern oder sowas gedacht. Das ist ja in der letzten Zeit auch sehr, sehr populär, dieses Thema, ne, so eine Unternehmerfamilie dazu zu verfolgen. Aber ich finde es einfach total spannend, sich zu überlegen, ja, wie hat das damals alles funktioniert? Also wie hat zum Beispiel so die Herstellung von Schokoladenformen, wie hat das funktioniert und wie spielt das alles zusammen? Ich finde, es ist so ein bisschen immer wie so eine, kennst du diese Galileo-Sendungen früher, wo man in eine Schokoladenfabrik ist und man hat nachgeschaut, wie das funktioniert und angeschaut und sich gedacht, oh, klasse.
Sendung mit der Maus war auch sowas, ne?
Die dann ja, erklären, genau, wie sowas im Prinzip als Roman. Ja, richtig.
Das ist schon sehr cool. Ja, hier gibt es, ich wohne ja in der Nähe von Wetzlar, da gibt es auch was über die Leica, über die Leitz-Familie. Und das Spannende ist dann auch diese Geschichte, so eine Familiengeschichte eingebettet in eine ziemlich herausfordernde Zeit, also der 30er Jahre und diese ganzen Geschichten. War das für dich Absicht, gerade diese Zeit zu nehmen, weil da war ja wirklich richtig viel los gewesen?
Also meine erste Inspiration waren tatsächlich, ich wollte gerne 3 Dresdens machen. Und zwar das Dresden vor der Zerstörung, dann das zerstörte Dresden und dann das DDR-Dresden. Das war so meine erste Inspiration. Und dann habe ich so einen Zeitraum davor gesucht und dann habe ich mir gedacht, ja, doch, 1932, 33, so diese Zeit der Machtergreifung, weil es mich auch sehr interessiert hat, wie das überhaupt zustande kommen konnte. Warum haben denn so viele Menschen damals Hitler gewählt? Und das hat mich persönlich interessiert. Und das hat mir dann auch Spaß gemacht, da richtig einzusteigen. Und inzwischen würde ich sagen, habe ich es verstanden.
Okay, ja, das ist ja spannend, weil ich finde, ich habe selber Geschichte studiert und ich finde es immer schwierig, sich in so eine Zeit reinzudenken, weil von heute aus, wenn wir das jetzt sehen, dann ist halt für uns Zweiter Weltkrieg, KZ, Holocaust dazwischen. Aber die Situation damals für Familie Kaiser in den 30er Jahren war ja eine andere. Da kam ja Nationalsozialismus hoch, man dachte vielleicht, oh, das sind ein paar verrückte Spinner oder sowas. Wie hast du das gemacht, dich da reinzudenken? Hast du mit Leuten geredet, die was dir erzählt haben? Hast du viel gelesen darüber oder wie war das?
Ich habe tatsächlich viel gelesen. Also am allerhilfreichsten fand ich tatsächlich die Viktor Klemperer Tagebücher. Weiß nicht, ob du die mal gelesen hast. Ja. Der hat ja wirklich da ein richtig klasse zeitgeschichtliches Dokument geschrieben, wo er wirklich von Tag zu Tag beschreibt, na, so wurde es jetzt und das haben die und die davon gesagt und das haben die davon gehalten. Also ich habe noch mehr gelesen, nicht nur Viktor Klemperer, aber der muss ich sagen, der war wirklich am hilfreichsten, ne? Der sich so in diese Denke der damaligen Zeit so wirklich reinzudenken, wenn du da wirklich tagtäglich davon vom Tagebuch von Tag zu Tag was liest, da kommt man immer mehr tiefer rein.
Ist das auch ein bisschen beunruhigend? Also gerade bei dem Klemperer, der schreibt ja Tagebuch, also die Beobachtung von diesen einzelnen Tagen, ein bisschen beunruhigend, wenn man das so liest, wo man denkt, ui, die kleinen Anfänge und wenn man weiß, was da draus geworden ist. Wie hast du das für dich erlebt?
Ja, also ich habe sehr, sehr viel gelernt von Sachen, die ich überhaupt nicht wusste, dass die so waren. Also sowas wie von einem Tag auf den anderen darf das Milchmädchen nicht mehr kommen oder sowas. Also da waren wirklich so Kleinigkeiten, auf die wäre ich gar nicht gekommen, die wusste ich gar nicht, aber die haben mich dann so gepackt. Also man muss auch sagen, der Viktor Klemperer schreibt insgesamt ein bisschen düster und wenig hoffnungsvoll. Das ist so ein bisschen seine Art auch gewesen. Ne? Aber so diese Fakten, die er da schreibt, die sind schon an sich sehr beunruhigend, vor allen Dingen, wenn man weiß, wie es endet. Aber ich habe versucht, im Roman dann ein bisschen mehr die Hoffnung mit reinzubringen. Ne? Nicht so alles nicht so düster zu machen, sondern auch so ein bisschen zu schauen, na, wo haben wir denn auch noch Lichtblicke? Wo ist dann auch noch Sachen, die gut sind?
Ja, sonst liest das Buch ja keiner nachher. Ne? Gab es denn da für deine Familie Kaiser, wie du sie nennst, gab es denn da reale Vorbilder?
Ja, die Anton Reiche AG in Dresden, die haben tatsächlich diese Schokoladenform hergestellt und ich habe mich da auch, die ganze Fabrikgeschichte habe ich mich möglichst nah dran gehalten, also wie diese, was die zu welcher Zeit hergestellt haben und wie sie aufgebaut war. Ich habe die Adresse die gleiche genommen. Von der Familiengeschichte habe ich mir ein bisschen mehr Freiheit genommen. Da habe ich mit dem Alter und wie viele Kinder und wie welche Generationen da zusammengespielt haben, da habe ich mir viel, viel Freiheit genommen. Habe aber auch so manche Details von der echten Familie Reiche eingebaut. Ne? Also da war zum Beispiel auch einer der Söhne mit einer Jüdin verheiratet. Und das habe ich dann, was ganz gut in die Geschichte gepasst hat, habe ich das dann auch übernommen.
Spannend. Zur Geschichte in deinem Buch. Emma, es geht um Emma, die jüngste Tochter der Familie Kaiser, ist verantwortlich für die Finanzen der Firma. Also schon ziemlich jung, ich glaube so Anfang 20 oder so, Mitte 20 ist sie da.
Genau, 23.
Und ja. Das in Zeiten der Weltwirtschaftskrise und des aufkommenden Nationalsozialismus. Das war ja die Phase, wo man dann, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo du im Prinzip heute Brot kaufen musstest, weil das Geld war dann morgen schon wieder die Hälfte wert oder sowas.
Bisschen danach war es, ne? Bisschen also danach. Die Weltwirtschaftskrise war, glaube ich, 23, meine ich. Also beziehungsweise diese Inflation, die Hyperinflation.
Ja, stimmt.
Und dann 32 war aber die Weltwirtschaftskrise. Genau, da war vor allen Dingen, da habe ich mich dann auch so ein bisschen mit der Politik auseinandergesetzt, wie das alles war. Also sehr komplex. Mhm. Und auch vor allen Dingen die Schwierigkeit war damals, Deutschland war hoch verschuldet und hat kein Kapital mehr gekriegt. Und das ist eben genau auch der Knackpunkt in meiner Geschichte. Ihnen wird ein Kredit gekündigt, sie haben kein Kapital mehr. Sie produzieren zwar noch, aber sie brauchen irgendwo Geld, um ihre Arbeiter zu überbrücken, um irgendwie diesen Engpass da zu überwinden. Und das ist genau die Herausforderung für sie, ja.
Du sagst eben, Deutschland kein Kapital mehr. Das war ja auch noch eine Folge vom Ersten Weltkrieg im Prinzip.
Genau, das Ganze. Reparationsteilungen.
Und dann steht da so eine junge Frau, die dafür verantwortlich ist, dass so ein Betrieb weiterläuft. Die Arbeiter müssen ja Geld kriegen.
Genau.
Es muss ja eingekauft werden, sonst hat man kein Rohmaterial. Auf was für eine Idee kommt die denn dann, die Emma? Das stelle ich mir ziemlich herausfordernd vor für so eine junge Frau.
Ja, also sie hat natürlich noch die Unterstützung von ihrer Familie, also ihr Vater ist der Leiter und ihr Bruder ist da auch mit dabei. Sie ist nicht ganz allein, aber trotzdem, sie fühlt sich echt verantwortlich, ne, weil sie das eigentlich in die Wege geleitet hat und sie dafür verantwortlich ist, dass es nicht geklappt hat. Aber so, ja, also so am Anfang hat sie noch nicht wirklich eine Idee, sie suchen erstmal neue Kreditgeber. Aber dann offenbart sich der ihr so eine Möglichkeit. Und zwar gibt es da einen sehr, sehr reichen Schokoladenfabrik, also der Erbe von einer Schokoladenfabrik. Und eigentlich ist es ihr Kunde, aber der macht ihr den Hof und sie merkt, Mensch, der hat wahnsinnig viel Geld und er macht mir den Hof. Und ja, er vergibt jetzt auch Aufträge für unsere Firma, weil er mir eben den Hof macht. Also da bietet ihr sich so eine Gelegenheit, aber sie will ihn natürlich nicht nur wegen dem Geld heiraten. Deswegen ist sie da ein bisschen im Zwiespalt.
Ja, das ist schon eine schwierige Sache. Und dann, wenn ich es richtig abgespeichert habe, gibt es da auch Differenzen, was Werte angeht, was Politik und Lebensvorstellungen oder sowas angeht.
Genau, das ist am Anfang noch gar nicht so klar.
Ah, okay.
Weil nämlich so am Anfang wird dir nur klar, oh, der hat nationalsozialistische Freunde. Mhm, und wie steht er denn dazu? Und er gibt es, für ihn ist das noch gar nicht so klar. Aber das kommt dann so nach und nach ein bisschen mehr raus, wie er denn dazu steht.
Und das ist ja, wie gesagt, wenn man die Geschichte, die danach passiert, muss man das nochmal ein bisschen anders einordnen. Wie gehen denn diese beiden jungen Leute mit dieser ganzen politischen Thematik um? Du hast ja drei Sachen genannt. Erstmal ist da Liebe anscheinend im Spiel, dann geht es um Finanzen und dann geht es noch so um die Ethik, um die Politik. Das ist ja eine ganz schöne explosive Mischung, oder?
Ja, es ist immer schön, wenn es in Büchern explosive Mischung gibt.
Genau, wie jetzt speziell diese Wertegeschichte, also vor diesem politischen Hintergrund, sag mal ein Stichwort, was ist denn der Emma wichtig und was ist ihm wichtig im Gegensatz dazu zum Beispiel?
Also der Emma ist vor allen Dingen wichtig, Sie hat eine jüdische Schwägerin und es ist auch ihre Freundin und sie merkt, wie die Nationalsozialisten über sie sprechen. Das findet sie absolut nicht in Ordnung und auch mal eben so lapidar und hier die Juden, die internationale Frage und das Weltjudentum und so weiter. Und sie findet es überhaupt nicht in Ordnung, wie darüber gesprochen wird. Während der Franz, den sie da kennenlernt immer mehr, der ist da so ein bisschen, vielleicht haben die Nationalsozialisten ja doch so ein bisschen recht. Und ich würde sagen, er ist vielleicht so ein bisschen so ein Opportunist, ne? Also ihm ist es jetzt erst jetzt kein krasser Nationalsozialist, ne? Aber er ist da mehr bereit, mit dem Strom zu gehen als Emma.
Na gut, das war damals ja auch dieser Faktor, warum diese Ideologie auch so viel Rückenwind hatte, weil es auch um wirtschaftliche Fragen ging. Autobahnbau und viele, viele wichtige Leute aus der Wirtschaft, ja auch die hinter Hitler standen, weil sie gesagt haben, wir müssen hier irgendwie rauskommen. Und dann hat man schon mal die Augen zugemacht, was so andere Themen anging. Ne?
Ja, genau. Hitler hat da nämlich sehr, sehr, sehr viel versprochen, dass er die Wirtschaft retten wird. Er hat immer nicht so genau gesagt, wie. Am Ende hat er es ja dann gemacht, indem er einfach allen gedroht hat und die Leute angegriffen hat. So hat er sich dann da aus dieser wirtschaftlichen Lage befreit.
Naja, indem er Panzer produziert hat und die amortisieren sich ja nur, wenn man nachher Krieg macht. Also lange Geschichte, ja. Aber heftig. Und das ist quasi die Blaupause für eine Liebesgeschichte, wo dann auch der christliche Glaube noch eine Rolle spielt. Wie kommt das denn rein bei dir?
Richtig. Es ist vor allen Dingen, also Emma ist am Anfang, ja, sie ist schon gläubig, aber sie ist da auch noch so ein bisschen auf der Suche. Und dann gibt es noch einen anderen Protagonisten, den Max, der ist ein mittelloser Arbeitsloser, der eigentlich gar nichts hat. Und da kommt so ein richtig schöner Kontrast rein. Der Max, obwohl es ihm wirtschaftlich absolut schlecht geht und er gar kein Geld hat, gar nichts hat, aber er ist richtig hoffnungsvoll und er glaubt an Gott und er glaubt, dass Gott ihn da irgendwie durchbringen wird und irgendeine Aufgabe für ihn hat. Und dazu im Gegensatz Emma, die sich um alles Sorgen macht und sich auf überhaupt nichts verlässt. Und so, dann lernt sie dadurch, dass sie den Max dann auch kennenlernt, noch eine ganz andere Art und Weise, damit umzugehen, mit Schwierigkeiten und Problemen umzugehen.
Das klingt total spannend. Ist das für dich als Autorin, als Schriftstellerin dann so? Du hast jetzt da diese drei Charaktere, über die wir gerade gesprochen haben, die hast du entwickelt und dann guckst du so ein bisschen zu, was passiert, oder?
Na, ich habe das schon vorher geplant, was mit denen passiert.
Okay.
Ich stelle immer meine Figuren sehr, sehr bewusst auf. Also ich habe mich sehr, sehr bewusst entschieden, die in bestimmte Ecken zu stellen und dann zu gucken, aus welcher Ecke würde ich denn wie reagieren, wenn ich mich so in den Charakter reinversetze.
Das heißt, du überlegst es auch, also wenn du jetzt so einen Max konstruierst, dann versuchst du dich da reinzudenken, okay, der hat nicht viel Geld, ist trotzdem hoffnungsvoll und irgendwie fromm. Wie würde der reagieren? Was würde der tun und was würde er nicht tun auch, oder?
Ja, genau. So denke ich mich da so ein bisschen rein.
Das heißt, braucht man nicht weiter auf die Geschichte eingehen, wer das wissen will, wie es ausgeht, soll das Buch lesen. Aber wir haben jetzt gerade noch mal drüber gesprochen, du hast viel dich informiert, hast dich da reingedacht in diese Figuren auch. Gibt es da Dinge, wo du den Eindruck hast, da gibt es Parallelen zu heute? Also ich meine, wir haben ja auch politische, wirtschaftliche Herausforderungen. Siehst du da irgendwelche Dinge, wo du sagst, ups, das hatten wir ja schon mal. Oder wie kann ich mich als Mensch, als Christ da jetzt verhalten? Was gab es denn da für
ja,
so Aha-Momente?
Also da gab es definitiv für mich den einen oder anderen Aha-Moment, wo ich mir auch so ein bisschen so gedacht habe, ne, diese heraufziehende Krise, ne, das kennen auch, glaube ich, viele, viele heutzutage, so dieses Gefühl, irgendwas verändert sich und so ein bisschen in diesem, es wird schwieriger, die Zeiten werden schwieriger und ich glaube, das Gefühl können heute viele nachvollziehen. Aber dann eben immer wieder auch nach vorne zu schauen und zu denken, nee, ich glaube, ich habe eine Hoffnung und ich glaube an Gott und der hat eine Hoffnung. Und das war so ein Punkt, der mich sehr bewegt hat. Und dann eben auch, ne, wenn die Meinungen extremer werden, wie geht man dann mit so jemanden um? Also das habe ich mich auch ganz viel gefragt, ne, was mache ich, wenn eine Meinung von jemand anderem komplett auseinandergeht mit meiner eigenen? Wie kann ich mit demjenigen umgehen? Und das fand ich auch sehr, sehr spannend da im Bezug und auch eine Verbindung zu heute.
Gibt's denn da in deinem Buch auch so ein paar heiße Diskussionen, wo dann diese verschiedenen Positionen so aufeinandertreffen? Kann mir vorstellen, da ist dann ganz schön Dampf im Kessel auch, oder?
Ja, richtig. Also man kann sich vorstellen, da die Emma sitzt da mit dem Freund von Max am Tisch und der ist bei der SS und erzählt dann so, ne, über die Juden und sonst was. Und dann ist Emma ist total entsetzt. Wie kann er nur sowas sagen? Da geht's dann richtig heiß her, wo sie dann auch so ein bisschen versucht, dann erstmal denjenigen zu vermeiden, damit sie nicht mehr mit ihm reden muss, weil sie das unmöglich sagt, was er da findet, also unmöglich findet, was er da sagt.
Ja, gibt es denn da so Sachen, ich meine, das ist immer ein bisschen platt, wenn man fragt jetzt die Botschaft, die wir mitnehmen können oder so, aber ich frage dich trotzdem, gibt es da was, wo du sagen würdest, ja, das wär mir wichtig, wenn Leute das Buch lesen, dass das bei ihnen hängen bleibt?
Tatsächlich glaube ich, so dieses sich einerseits prüfen, was man glaubt oder nicht glaubt, ne? Also auch wo man da mit dem Zeitgeist manchmal mitgeht und wo man nicht mitgehen sollte, ne? Das genau zu prüfen und aber auch den Mut zu verlieren, nicht zu verlieren, also nicht den Kopf hängen zu lassen und auch ein bisschen Gott zu vertrauen. Ich glaube, das sind so die beiden Botschaften, wo ich mich freuen würde, wenn die Leser sie mitnehmen.
Wir haben darüber gesprochen, das ist das erste Buch einer geplanten Trilogie. Was ist denn für dich so der rote Faden? Also ohne jetzt im Detail zu verraten, um was in den beiden anderen Büchern geht, aber so der rote Faden, das ist einerseits die Familie, dann die politische, gesellschaftliche Situation. Was zieht sich da so durch?
Ja, also auf der einen Seite genau, wir haben die Familie, die sich da, die auch dann in den weiteren Bänden noch vorkommt. Also die Emma und der Max werden uns noch länger begleiten. Aber so, und der Franz auch, ich will mal nicht zu viel verraten, aber so ein bisschen auch diese Umbrüche in der Gesellschaft, ne? Wir haben ja dann 45 ist auch ein großer Umbruch, 61 ist auch ein großer Umbruch, die Umbrüche ziehen sich auch durch. Und dann auch so ein bisschen der Gedanke, na, man muss mal überlegen, die eine, die in den 30ern groß geworden ist und die andere, die in den 60ern groß wird, wie können die eigentlich noch miteinander reden oder kommunizieren? Weil dieses Dresden, in dem sie aufgewachsen sind, einfach ein komplett anderes. Ne? Für die einen gibt es noch dieses alte Dresden in ihrer Erinnerung. Das gibt es aber für die neue Generation gar nicht mehr. Und dieser Generationskonflikt, da freue ich mich auch schon, wenn die Leser den so ein bisschen entdecken können.
Das ist ja auch ganz viel deutsche Geschichte. Also Dresden damals in den 30ern und dann im Krieg völlig zerstört. Also dieser Feuersturm und diese Geschichte. Und dann in den 60er Jahren die DDR. Meine Güte, das sind ja völlig unterschiedliche Welten, oder?
Richtig, genau. Aber die sind eben dann Mutter und Tochter miteinander und sind so unterschiedlichen Welten aufgewachsen.
Ja, da bin ich gespannt. Wem empfiehlst du das Buch zum Lesen?
Ich würde es tatsächlich, ich finde das eine ganz schwierige Frage, ja, ich würde es ja deswegen allen empfehlen. Aber ich würde es allen empfehlen, die wirklich gerne ein bisschen was Tiefergehendes lesen, die sich vielleicht auch so ein bisschen für Geschichte interessieren, Männer und Frauen, ich glaube, das ist für beide sehr interessant. Es geht auch nicht nur um die Liebesgeschichte, sondern es ist ja noch, spielt da vieles anderes mit rein. Genau,
also. Oh, das Vorurteil ist, dass Männer keine Liebesgeschichten lesen. Aber egal. Also mich hat es auch sehr fasziniert, interessiert auch das ganze Thema. Silvia, vielen Dank. Danke für das erste Buch. Ich wünsche dir viel Kraft für die nächsten beiden und bin extrem gespannt, wie sich das alles so entwickelt bei dir. Dank dir, ne?
Ja.
Mit Silvia Berren habe ich heute über ihr Buch gesprochen. Uns führt der Mut, Schicksalsjahre einer Dresdner Unternehmerfamilie. Es hat 368 Seiten, kostet 18 Euro. Und es ist der erste Band einer Trilogie. Kaufen können Sie das Buch beim Buchhändler Ihres Vertrauens oder online. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald, Ihr Stefan Loss. Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.